Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hi Johannes.
Hallo Reinhold.
Grüß dich. Sag mal, du bist doch so ein Jungspund.
Total, ja.
Das Jahr 1983. Erinnerst du dich noch?
Ganz, ganz düster.
Warst du da schon auf der Welt?
Ja.
Ah, okay. Alles klar. Na, dann muss dir ja der Begriff Hitler-Tagebücher was sagen, oder?
Ja. Ja, ich hab's ja nicht gefälscht.
Ja. Nee, ja. Jemand anders. Mhm. Also dir sagt das noch was?
Ich kenne die Geschichte, ja.
Mhm. Erzähl ja, genau. Mal. Ja, da gab es ja so einen lustigen Kerl, irgendwie, der hieß Konrad Kujau. Das war irgendwie so ein Kollege, der sich irgendwann mal darauf spezialisiert hat, irgendwelche Kunstwerke, glaube ich, auch zu fälschen. Und dann eben unter anderem Hitler-Tagebücher geschrieben hat. Ne? Also er hat da einfach Zeug runtergeschrieben. Und das ging dann irgendwann zu einem Reporter von Stern, von dem Magazin, gibt es ja heute noch. Und die haben tatsächlich 9,3 Millionen D-Mark dafür bezahlt. Stellte sich raus, war totaler Käse, war totaler Quatsch, war alles gefälscht. Und das war damals ein ziemlicher Skandal. Ging so natürlich durch die Medien. Was ist denn damals passiert? Und ich würde mit dir gern heute drüber sprechen, allgemein über das Thema Unterschriften. Mhm. Nämlich, da gab es wohl auch Unterschriften dann in diesen Tagebüchern, wenn ich das richtig gelesen habe. Und wir wollen einfach mal drüber sprechen, was hat es denn mit diesen Unterschriften auf sich? Und eben nicht die digitalen Unterschriften, sondern die Unterschriften von Hand, die wir auch heute noch nach wie vor auf viele Dokumente setzen. Oder zum Beispiel, wenn ich ein Paket bekomme, auf so ein komisches Pad kritzel. Mhm. Wann hast du zuletzt eine Unterschrift von Hand gesetzt?
Heute Abend habe ich für meine Tochter unterschrieben, dass sie jede Woche einmal was gelesen hat oder vorgelesen bekommen hat.
Mhm. Ah ja, tatsächlich.
Ja, das muss ich per Unterschrift, aber die muss auch handschriftlich erfolgen. Ich habe es auch probiert mit einem Erledigt-Stempel und ich bin freundlich darauf hingewiesen worden, dass ich einen sehr schönen Stempel habe, aber doch bitte handschriftlich unterschreiben soll.
Wurdest du von deiner Tochter darauf hingewiesen? Oder
naja, ihre Klassenlehrerin hat meiner Tochter gesagt, dass sie ihrem Papa ausrichten soll, dass er einen sehr schönen Stempel hat.
Wie kam es dazu? Wolltest du einfach nicht deine Unterschrift draufsetzen?
Ich finde es albern, zehnmal zu unterschreiben, weil das voll lästig ist. Da muss man für jeden Tag einzeln unterschreiben. Hey, ich muss da buchstäblich, also weiß was ich, siebenmal für die 7 Wochentage und dann noch einmal für das Gesamtding. Oder also.
Ah, jetzt komm. Ja, okay, so ein Stempel ist schon bequemer, da gebe ich dir recht.
Ja.
Aber ist der Stempel gut weggeschlossen? Also ich meine, deine Tochter ist bestimmt clever und die weiß, wo der Stempel ist, oder?
Ja, das stimmt natürlich. Also den kann ja jeder verwenden. Andererseits, so wie ich meine Unterschrift dahin krakel, kann die Authentizität ja auch niemand prüfen.
Ha, okay.
Ja, ich mache da doch nur so ein Ich meine, ich schreibe da nicht in schöner Schreibschrift Johannes Bauer hin.
Ja.
Ja, oder machst du das?
Schwierig. Ja, also das ist jetzt interessant. Oh ja, lass uns mal darüber sprechen. Und zwar, wie kannst du deine Unterschrift ändern? Oder hast du jemals versucht, deine Unterschrift irgendwie lesbarer oder schöner zu machen? Also wann hast du dir angewöhnt, deine Unterschrift so zu machen, wie du sie machst?
Ich weiß das genau. Bei mir, ich weiß das wirklich noch.
Okay.
Ich fand, mein Vater hatte so eine mega coole Unterschrift. Der hat immer so blub unterschrieben. Und dann dachte ich mir, das kann ich auch. Und das habe ich mir irgendwie dann, habe ich als Kind geübt und das ist meine Unterschrift seitdem.
Okay.
Ist so.
Ist mit Vorname?
Nee, nur Bauer.
Ah, okay. Und würde ich das lesen können? Also wenn du mir das zeigst, nee, irgendwie würde ich das erkennen.
Das B erkennst du noch und der Rest ist blub.
Ist bei mir übrigens genauso.
Echt?
Ja. Und weißt du was? Mir fällt schwer, die zu ändern. Also wenn ich dann zum Beispiel mal versuche, auf einem Blatt irgendwie meine Unterschrift zu machen, mehrmals oder sowas.
Ja.
Und ich mir denke, boah, irgendwie das E könnte noch schöner kommen, weil kommt ja 4-mal in meinem Namen vor.
Ja.
Das haut nicht hin.
Ah.
Also das ist wie so ein Automatismus. Ja. Also ich hau die einfach raus, die Unterschrift, und kann dann nicht das korrigieren. Das geht nicht.
Das ist ja im Endeffekt das Authentizitätsmerkmal, ne? Dass das quasi was ist, was du unbewusst machst und dass das eben sehr schwer zu fälschen ist dann.
Ja. Also das ist, wenn ich richtig verstanden habe, ja auch das, was dann forensische Gutachter vor Gericht genau anschauen, eben bestimmte Buchstaben, wie die geschwungen sind. Und ja, die Ausrichtung und so weiter. Also man kann anscheinend auch erkennen, in welcher Stimmung man war. Wobei ich das ein bisschen komisch finde, aber vielleicht kann man das.
Ja, aber voll witzig, dass du sagst, weil die Unterschrift, sag ich mal, die kann sich ja schon ändern. Bei meiner Frau ist es so, die hat anders unterschrieben, als sie 18 war, als sie heute ist. Und jetzt ist es so, dass irgendwie, letztens war es bei einem Bankgeschäft, da musste sie irgendwas handschriftlich unterschrieben einreichen und die haben gesagt, nee, die Unterschrift stimmt nicht. Und dann hat quasi ihre alte Unterschrift gefälscht, also so unterschrieben, wie sie heute nicht mehr unterschreibt, aber wie sie halt damals auf diesem Ausweisdokument unterschrieben hat und dann ist es akzeptiert worden.
Boah, also damit hätte ich größte Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. Also genau das so dann wieder reverse zu machen, also wie es damals war.
Boah. Ja, es ist irgendwie ist so eine Signatur, so eine handschriftliche, schon ein bisschen Schmu auch, ne? Weil die Frage ist ja, du hast ja üblicherweise gar keine Referenzunterschrift. Also wenn du zum ersten Mal eine Unterschrift tätigst, woher soll man denn das wissen? Und selbst beim Bezahlen mit irgendwie per Lastschrift oder so, da ist ja eigentlich die Referenzunterschrift auf der Karte zu hinterlegen von dir. Aber das prüft ja niemand. Also
auf der Karte, genau, nicht digital zu hinterlegen, sondern die ist dann hinten drauf nochmal dieses Fältchen unterschreiben. Gibt es das heutzutage noch? Ich bin mir gerade unsicher.
Ach, gibt es das gar nicht mehr?
Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich habe schon länger nicht mehr auf so eine Karte geschrieben.
Ja, jetzt wo du es sagst. Ja, ich glaube, haben die das abgeschafft?
Ich glaube, das wurde abgeschafft.
Aber dann macht es ja noch weniger Sinn. Also ich meine, im Endeffekt, was ist der Wert von so einer Signatur, wenn ich nicht sofort identifizieren kann, dass die authentisch ist?
Na, im Prinzip würde es ja auf den Fall drauf ankommen, dass jemand diese Unterschrift anzweifelt und gegebenenfalls dann eben vor Gericht Gutachter feststellen müssen, ist es die Unterschrift von der Person oder nicht. Aber dann muss man sich eben voll auf diese Gutachter verlassen, ne?
Naja gut, aber ich meine, ich kann ja bei IKEA einkaufen und da ist ja typischerweise nur Lastschrift. Die wollen, dass ich auf so einem Pad unterschreibe, da ist die Qualität eh miserabel.
Richtig.
Und wenn ich dann kann ich ja einfach drei Kreuze machen, das akzeptiert dieses System ja. Und dann gehe ich durch und hinterher sage ich, die Lastschrift habe ich nicht getätigt. Ja. Und dann, was passiert dann?
Gute Frage. Also ich habe mal nach Fällen geschaut tatsächlich und fand es sehr, sehr schwierig. Ich habe einen Fall gefunden, da ging es eher darum dann, dass bei so einer Unterschrift von Hand es gefehlt hat, dass diese Unterschrift tatsächlich dann auch entsprechend gesichert wird. Also ich meine, das muss ja dann auch ordentlich abgespeichert werden, dass diese Unterschrift stattgefunden hat und es wurde damals angezweifelt. Aber so einen konkreten Fall, wie du es jetzt gerade gesagt hast, habe ich nicht gefunden.
Also ich meine, im Endeffekt gibt es ja verschiedene Sicherheitsniveaustufen von Signaturen und genau das, was du sagst, ist ja richtig, dass es vor einem Gericht dann im Endeffekt einer Beweiswürdigung unterliegt und da die verschiedenen Signaturen ja schon durchaus anderen Beweiswert haben. Also es gibt ja diese EIDAS-Richtlinie. Sagt dir das was?
Ja, ich habe es irgendwie schon mal gehört, aber nee. Kannst du mir nochmal was dazu erzählen?
Also EIDAS ist die Electronic Identification Authentication and Trust Services Regulierung der EU. Die ist 2014 rausgekommen und ab 2016 in Kraft getreten, so sukzessive. Und im Endeffekt, lange Rede, kurzer Sinn, was die macht, ist, sie kategorisiert Unterschriften in drei Kategorien ein. Die EES, die einfache elektronische Signatur, ist eine Signatur, bei der du zum Beispiel eine E-Mail schreibst, ja, und du fügst per Bild deine Unterschrift ein. Also du hast die eingescannt und du pappst die da rein. Das wird ja super, super häufig gemacht. Also ich würde sagen, heutzutage ist das quasi die Signatur, die am häufigsten verwendet wird, mache ich auch ganz oft.
Ja, direkt in eine nackte E-Mail quasi, also nicht in ein Dokument oder so.
In PDF rein oder so.
Ah ja,
ja, okay. Genau, das ist egal wo. Wenn das quasi einfach nur, sag ich mal, ein Bild von deiner Unterschrift ist oder es zählt sogar, wenn du unter eine E-Mail deinen Namen als Signatur schreibst, das zählt sogar auch. Also es ist quasi ganz, ganz lax. Und da sagt aber quasi die EIDAS, naja, ist schon klar, dass das jetzt nicht so geschnitten Brot ist, aber voll spannend, das hat EIDAS eben auch klargestellt, gegen elektronische Signaturen darf nicht diskriminiert werden. Also man darf nicht sagen, nur weil das elektronisch ist, ist es gleich nichts wert. ja, okay. Sondern es muss gewürdigt werden, irgendwie. Ja, und dann kann man natürlich sagen, ja, wer hat da jetzt die Beweislast? Und die Beweislast hat eben bei so einer einfachen Signatur, der die Signatur akzeptiert. Also nicht der, der sie ausgestellt hat. Ne?
Okay. Sagt das irgendwas aus darüber, welche Spezifikation die Unterschrift haben sollte? Also beispielsweise wie aufgelöst, farbig, wie groß oder so? Weil wir hatten es gerade von diesem Pad bei IKEA, ne? Und das ist halt grob pixelig, ja, wenn ich mich recht erinnere.
Also ich habe die Verordnung nicht komplett durchgelesen, aber ich habe nirgendwo irgendwie so technische Spezifikationen gesehen, die das präzisieren würden.
Okay.
Wo es dann ein bisschen technischer wird, ist dann bei der fortgeschrittenen elektronischen Signatur, der FES. Das ist quasi die zweite Stufe. Und da reden wir über so Mechanismen, über die wir auch schon gesprochen haben, so zum Beispiel S-MIME oder PGP oder sowas. Ja, wobei, ich sag mal lieber S-MIME. Also da haben wir eine Signatur, die mit dem Dokument verbunden ist, kryptografisch. Und der Autor muss auch eindeutig aus der Signatur ermittelbar sein. Also das ist ja typischerweise der Fall, wenn du eine E-Mail digital signierst mit S-MIME, dann ist da ja dein Zertifikat dabei und das ist ja dir zugeordnet und niemandem sonst.
Da ist jetzt aber nicht mehr diese handschriftliche Signatur gemeint.
Korrekt, da geht es jetzt um elektronische Signaturen.
Aber warte mal, du hattest vorhin auch die elektronische Signatur genannt.
Naja, ja, oder? Richtig. Also ich meine, elektronisch so ein Bild einzufügen, ja, ist ja auch elektronisch.
Ja, genau.
Aber das ist die einfache Variante, weil okay, da ist dieses Bild, das kann jeder einfach kopieren und in seine eigene E-Mail kopieren.
Richtig.
Das ist eigentlich Quatsch, ne?
Ja.
Ja, also, aber wir akzeptieren es trotzdem alle und wir machen das ja auch ganz häufig. Die fortgeschrittene elektronische Signatur, da ist es jetzt so, dass wir quasi kryptografische Verfahren haben, asymmetrische Kryptografie. Und okay, die höchste Stufe, die qualifizierte elektronische Signatur, die können nur so spezielle Vertrauensdienstleister ausstellen. Also zum Beispiel DocuSign ist da einer, der mir bekannt ist. Die werden auch wohl viel auditiert und so weiter. Und die qualifizierte elektronische Signatur laut EIDAS, die ist gleichgestellt der handschriftlichen Signatur.
Ach ja. Und da rangiert die handschriftliche Signatur dann?
Korrekt.
Also ist sehr weit oben.
Ja. Also die handschriftliche Signatur ist mega viel wert.
Aha.
Aber Sie schreiben schon auch, naja, auch die fortgeschrittene elektronische Signatur, bei der ist oft so ein, sag ich mal, Anscheinsbeweis vor Gericht zu erbringen. Also da fällt es einem als Signaturersteller schwer, diese Signatur abzustreiten.
Okay.
Also das ist schon ganz gut eigentlich. Ja, aber diese qualifizierte elektronische Signatur, das dürfen nur so zugelassene Dienste machen.
Und damit hatten wahrscheinlich noch nicht so viele Berührungen, denke ich mal. Also so da...
Ja.
0815 Otto Normalverbraucher, Verbraucherin.
Also ich habe im Geschäft mit ein paar Leuten zu tun, die mir immer wieder über so DocuSign-Signaturen schicken. Das ist natürlich, kostet auch einen Haufen Geld. Ne? Also man muss ja auch klar diesen ganzen Apparat bezahlen, der da dahinter steht. Diese ganze Auditierung, die werden irgendwie von der, ja, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war die Bundesdruckerei, die da das mit überwacht und so. Also das ist schon... Irgendwie, die geben sich da schon sehr viel Mühe, das zu sichern.
Mhm.
Ist also ein Haufen Aufwand und das muss natürlich auch jemand bezahlen.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich damals auch schon damit zu tun hatte, noch in meinem vorherigen Job. Kann gut sein, aber erstmal eher mit denen dann, ja.
Also ich finde es ganz spannend, weil bei diesen Signaturen ist ja, der Witz ist ja der, ne? Also wenn ich so ein PDF signiere als einfaches elektronisches Dokument, also ich nehme ein eingescanntes Bild von meiner Unterschrift und ich pappe das rein.
Ja.
Dann kann das jeder aus dem PDF rausnehmen und in ein anderes Dokument reinnehmen. Ja, so.
Genau.
Das ist ja ganz einfach.
Ja.
Bei einer fortgeschrittenen Signatur, die ja zum Beispiel asymmetrisch signiert sein kann, kann man ja auch ein PDF so signieren. Da ist es ja so, dass dann quasi der Content irgendwie mit verwurstet wird in die elektronische Signatur. Also da ist nicht mehr quasi das Bild von der Unterschrift, sondern da gibt es eine elektronische Komponente, die dann diese Authentizität attestiert.
Genau, also wenn du diese Signatur nehmen würdest und einfach auf ein anderes Dokument anhängen würdest oder draufklatschen würdest, es wird nicht passen.
Genau.
Beim Überprüfen würde man feststellen, nee, passt nicht zusammen.
Genau, und das wäre jetzt aber, da möchte ich mit dir gern auch drüber diskutieren, wer verifiziert die denn eigentlich?
Gute Frage. Also ich denke mal, der Empfänger müsste eine Möglichkeit haben, das verifizieren zu lassen. Also im Sinne von, okay, passt diese Signatur? Ich meine, da gibt es ja...
Genau, aber ich meine jetzt in der Praxis jetzt mal gesprochen. Hast du es schon mal gemacht?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Nee. Hast du es mal gemacht?
Ja.
Also ich meine, du hast ja so ein Dokument.
Korrekt.
Und dann, was gibt's da? Gibt es da einen Button oder sowas hier, überprüf, und dann baut er eine Internetverbindung auf zu dem Server von DocuSign?
Also tatsächlich habe ich mir die Dokumente von DocuSign angeschaut, um das zu überprüfen. Ja. Und tatsächlich ist da kein Button oder so. Also es gibt keine einfache Art, diese elektronische Signatur zu verifizieren. Es gibt, gut, ein Kommandozeilentool, das habe ich halt verwendet. Und damit konnte ich die Signatur auch validieren. Die ist also stimmig.
Ist das ein Offline-Verfahren?
Ja, da ist ein, also es ist ganz ähnlich S-MIME. Aber da kommt jetzt was voll Spannendes dazu. Das ist eine PDF-Signatur. Und PDF-Signaturen sind die größte Grütze, die ich überhaupt... Ja, Mann. Also pass auf, bei PDF, die haben sich nämlich... Also ich möchte mal nur, also um das zu illustrieren quasi. Also die haben sich, als die quasi Signaturen erfunden haben zu PDF dazu, ja, das ist ja voll die gute Idee, dass man Dokumente signieren kann. Aber die haben sich gedacht, naja, ich möchte ein Dokument aber vielleicht auch nur so halb signieren können.
Damit ich doch noch was ändern
kann. Ist so.
Ja.
Nee, ist so.
Gute Idee.
Richtig, so. Und jetzt ist PDF ist ein richtig komplexes Format. Mhm. Also ich habe mal einen PDF-Parser geschrieben. Also das ist wirklich...
Und dann aufgegeben.
Nee, der funktioniert. Das ist auf GitHub. Kannst du dir runterladen. Aber das ist echt scheußlich. Ein ganz scheußliches Format mit ganz vielen Kreuzreferenzen zwischen so Objekten und so weiter. Und jetzt haben sie sich überlegt, okay, gut, wenn ich jetzt signiere, dann steht ja irgendwo in dieser Signatur drin, okay, von da bis da ist es signiert und von da bis da ist es signiert und alles andere nicht. Das bedeutet aber, dass es ganz viele subtile Verfahren gibt, ein PDF zu signieren, dass es eine Signatur hat, aber vielleicht die relevanten Komponenten nicht signiert sind. Also die kann ich ändern und es fällt nicht auf. Und andersrum ist es so, nur weil ich die Signatur validiert habe, heißt es nicht, dass die Teile, die ich jetzt anschaue, dass die wirklich relevant sind. Und das finde ich haarsträubend.
Ja. Das ist total haarsträubend. Also du müsstest ja im Grunde angezeigt bekommen, grafisch oder wie auch immer, das hier sind die signierten Bereiche.
Richtig.
Aber dann kannst du ja allen Schabernack
damit
machen. Du kannst irgendwas drüber kleben oder was weiß ich was im PDF.
Genau, oder? Das ist genau der Witz. Ja, also du kannst im Endeffekt bei einem PDF, das ist nicht nur seitenweise, das ist wirklich objektweise. Also das bedeutet, du kannst, das ist ja eine gelayerte Dokumentstruktur, also du kannst Sachen drüberlegen über den Text, ja. Das ist, ich finde das wild.
Ja.
Und tatsächlich, ich habe mir, wie gesagt, dieses Dokument von DocuSign angeguckt und das ist nur partiell signiert. Ich kann jetzt nicht rausfinden, es gibt jetzt keine effiziente Methode für mich rauszufinden, was ist da jetzt eigentlich signiert worden und was nicht.
Mhm.
Okay. Das ist doch kaputt.
Ja, das ist total kaputt. Also das ist ja wie, wenn du eben eine handschriftliche Unterschrift machst und ein Dokument, aber du müsstest dann eine Fußnote dazu schreiben, okay, das gilt nur für Abschnitt A.
Ja.
Und, ach Gott.
Naja, bei der handschriftlichen Signatur, das ist ja auch ganz spannend. Also ich meine, weil die Frage ist ja, worauf bezieht sich das? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vertrag habe, ja, so, und dann setze ich da meine Unterschrift drunter, dann kann ja jeder nachträglich eine Klausel aus diesem Vertrag rausstreichen. Und dann ist die Frage, wurde das vorher oder nachher rausgestrichen?
Mhm. Also im Sinne, okay, rausstreichen, wirklich so.
Durchstreichen.
Mit einem Stift durchstreichen.
Das passiert ja ab und zu. Ich mache einen Mietvertrag und wir sagen, naja, die Klausel, die zählt für uns nicht. Ja, Kehrwoche gibt es bei uns nicht. Dann streicht man es durch einfach. Okay, dann unterschreibe ich das. Ja, naja.
Das ist lustig. Ja, ich glaube, solche Verträge hatte ich noch nicht. Also im Prinzip müsstest du ja dann sagen, okay, wir machen einen neuen Vertrag ohne diese Klausel. Und die unterschreiben wir dann.
Naja gut, aber du kannst ja auch handschriftlich was dazu schreiben. Es gibt ja oft diese Standardmietverträge, da steht ja dann unten Zusatzbemerkungen. Und wenn da nichts drinsteht, kann ich doch was reinschreiben, oder?
Klar.
Also,
ja.
Ich finde die handschriftliche Signatur, mich wundert es ehrlich gesagt, dass der Gesetzgeber die für so mega gut hält, weil es gibt ja vielfältige Fehlermodi.
Ja, wir haben halt nichts anderes Praktikables. Also natürlich gibt es Alternativen, schon klar. Wir haben ja gerade davon gesprochen. Aber praktikabel? Also eben, du hast ja gerade gesagt, DocuSign-Infrastruktur oder sowas hat jetzt nicht jeder.
Richtig, das finde ich auch undemokratisch. Also ich finde, also, ehrlich gesagt, ja, das ist Ziel von einer ordentlich funktionierenden digitalen Demokratie, dass die Infrastruktur den Bürgern bereitgestellt wird, dass die gescheit signieren können und zwar kostenlos. Also das ist ja wohl eine absolute Bürgerdienstleistung. Ich finde es total seltsam, dass da privatwirtschaftliche Firmen irgendwie diese Dienstleistung übernehmen.
War nicht das die Idee von diesem deutschen E-Mail-Postfach oder so, wie das hieß? Gab es das nicht mal so eine Initiative von diesen deutschen E-Mail-Anbietern?
Das DE-Mail meinst du?
Ja, oder DE-Mail, ja.
Ja.
Ja. Ja. War das nicht auch eine Idee davon?
Ja, aber das hat ja, das war ja nur quasi bezogen auf E-Mail und so. Das hat ja auch nur so bedingt funktioniert. Also es funktioniert ja zum Beispiel nicht für Verträge jetzt oder so.
Es sei denn, ich würde es über diese E-Mail machen.
Ja.
Ich hatte leider nie ein E-Mail-Postfach. Irgendwie ging das an mir vorbei.
Nee, ich auch nicht, weil da ist ja auch der Witz, dass wenn du dich da mal angemeldet hast, dann musst du das auch immer abrufen. Und wenn du es nicht machst, dann hast du Pech. Also dann kann dir was dann zugestellt werden. Und das ist dann auch rechtsgültig zugestellt. Das finde ich, ja, weiß ich nicht, haben wir ein bisschen zu, naja. Aber ich habe noch einen anderen Fall mit einer handschriftlichen Signatur. Also ich habe so eine Patientenverfügung. Und jetzt ist es so, also da gibt es immer wieder quasi so Gerichtsurteile dann hinterher. Ja, also ich sage jetzt mal, ich hätte gerne, dass jemand, der über mein Leben verfügt, dass der, und naja, also so, naja. Mhm. So, und jetzt ist es aber so, wenn das zu weit zurückliegt und das vor Gericht landet, also jemand irgendwie die Entscheidung anzweifelt, dann kann es sein, naja, was ist der mutmaßliche Wille des jetzt im Koma liegenden? Und wenn es zu weit zurückliegt, deine Patientenverfügung, dann kann da ein Gericht sagen, naja, das kann ja sein, dass der seine Meinung geändert hat. Und das finde ich echt auch ein bisschen seltsam. Also ich habe das, ne, meine Frau und ich immer gegenseitig und so. Und so im alle ein, zwei Jahresrhythmus unterschreibe ich das nochmal mit dem aktuellen Datum. Okay. Ja, und so sind jetzt schon zig, was weiß ich, 10 Signaturen drauf. Ja,
okay.
Einfach nur, um zu sagen, ja, ne, weil um diesen Fall zu erhärten, ne, also sage ich mal, wenn es 10-mal nacheinander immer wieder, ja, ich will das immer noch, ja, dass es dann halt auch, wenn es dann mal 3 Jahre her ist und irgendwas passiert, halt vor Gericht irgendwie verwendet werden kann.
So im Sinne von doppelt halt besser.
Ja, schon. Also, aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen seltsam, weil ich meine, die Signatur, die altert ja nicht, aber der Konsent, den du mit der Signatur gegeben hast, der ja möglicherweise schon.
Also da könnte ich mir gut vorstellen, ich weiß nicht, ob das geplant ist oder sowas, dass du das sowas vielleicht dann zukünftig in der elektronischen Patientenakte dann hast. Und dass du da dann vielleicht alle 2 Jahre von deiner Krankenkasse erinnert wirst, hey, ist das immer noch deine Meinung? Willst du das immer noch so haben? Weil dann wäre es auch sehr individuell.
Ja, aber elektronische Patientenakte ist ja eher so ein Debakel aktuell noch, oder? Also,
ja.
Das ist ein anderes Thema. Ja, genau, aber prinzipiell, ja.
Aber wäre für mich sicherer, weißt du? Also wenn ich das dort mal hinterlegt habe und ja gut, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das ordentlich gemacht wurde, hat ja ein paar Jahre gedauert, bis das jetzt da ist. Und angenommen, dort wird es hinterlegt werden, genauso wie mein Impfstatus und weiß der Geier was alles, dann wäre das doch eine gute Sache. Vielleicht gibt es ja so ein Vorhaben, ich weiß nicht. Muss ich mal schauen.
Also ich meine, irgendein Vorhaben, das den Willen des Patienten irgendwie erfasst, wo er noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist.
Oder kannst du ja irgendwie mit deinem regelmäßigen Arztbesuch oder sowas dann machen. Dass du sagst, hier, was der aktuelle Stand, ist das noch das, zack, bumm, weiter. Fände ich nicht schlecht. Was wäre denn noch eine Alternative für ordentliche Signaturen? Also ich meine, dass es irgendwie vom Bund gemanagt wird, das wäre dann halt so arg zentralistisch.
Naja, also wie gesagt, das, was ich halt nicht verstehe, ist, dass der elektronische Personalausweis nicht verwendet wird dafür, weil der hat die technische Voraussetzung, eine digitale Signatur mit einem Secure Element zu erzeugen. Und der braucht auch eine PIN von mir, die kenne nur ich.
Ja.
Also das bedeutet, es ist sowohl was ich habe, als auch etwas, was ich weiß, um so eine Signatur zu erstellen. Ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht super accessible, ja. Das ist immer so ein Problem, aber...
Aber es wird besser. Also ich meine, ich nutze das immer häufiger, halt in der Kommunikation mit Behörden. Mhm. Und es ist ja schon, also für mich ist es relativ einfach. Du legst da den Personalausweis unter das Handy, es wird da gescannt und du gibst die PIN ein und zack, fertig. Ja. Also wahrscheinlich kriegt man es nicht mehr arg viel einfacher.
Hast du so eine Bund-ID?
Ja, habe ich.
Ja. Also ja. Was ich bei der Bund-ID witzig fand, ist, die Bund-ID, so das Projekt suggeriert ja, dass es quasi der maßgebliche Identitätsprovider irgendwie für Bundesdienste ist. Mhm. Und bei der Bund-ID kann man sich anloggen als Single Sign-On mit seinem Elster-Zertifikat. Nicht andersrum, ja. Verstehst du, was ich meine? Also
ja.
Ich logge mich in meine Bund-ID ein mit Hilfe von Elster, obwohl, mhm. Also, obwohl ja eigentlich, das sollte doch andersrum ja. Sein. Aber die Elster-Leute, die hatten halt schon so früh ihre digitalen ja. Signaturen und das funktioniert verhältnismäßig einfach und zuverlässig, auch mit zertifikatsbasierter Authentisierung.
Ja. Aber man kann sich nicht mit seiner Bund-ID bei Elster einloggen.
Doch, so rum geht es auch. Ja, schon, ja, es geht beides schon. Ja, genau. Aber ich finde es einfach wild, dass es auch andersrum geht. Also
ja,
mit meiner...
Wäre gut, wenn es mal vereinheitlicht wird.
Ich komme mit meinem Steuerausweis und dann erlaubt er mir, meine Kfz-Registrierung zu machen oder so. Das ist
ja, was ist das Wichtigste für den Staat? Das sind die Steuern.
Ja, schon spannend, ja.
Ich will nur mal ganz kurz zurückkommen zu dem, was du anfangs gesagt hast mit diesem IKEA und mit diesem Pad und so weiter, weil das hat mich schon auch beschäftigt. Ich habe mir die Frage gestellt, was für eine Spezifikation sollte denn so eine elektronische Unterschrift haben? Also elektronische Unterschrift im Sinne von, ich schreibe auf so einen Touchpad oder wie auch immer. Ja. Weil du kennst doch die Situation, ich weiß nicht, da kommt so ein Paketbote an mit so einem Ding und du hast irgendwie vielleicht kalte Hände oder was ich weiß und dann schmierst du da mit deinem Finger drauf und denkst so, das ist niemals meine Unterschrift, das ist irgendwie einfach ein Strich mit einer kleinen Kurve drin oder sowas. Dann denke ich, hey, das war, wie kann das nur so angenommen werden? Aber okay. Also schon interessant, es gibt so Pads dann und die Pads selber können dann schon viel. Also die haben, sind hoch aufgelöst, nehmen 500, also mit 500 Hertz nehmen die im Prinzip die Koordinaten ab und auch die Drucktiefe.
Ach was.
Also nicht nur, auch die Drucktiefe. Ich glaube noch mehr, da konnte ich nicht so richtig rausfinden, also auf jeden Fall X, Y, Z Koordinaten, ne? Also Tiefe. Und ich glaube dann auch noch sogenannte T-Koordinaten bei einem so einem Modell, aber da habe ich nicht mehr gefunden, was das jetzt ist.
Also warte, das bedeutet, die erfassen nicht nur das Bild, sondern die erfassen quasi die Erstellung von dem Bild über der Zeit. Genau wann und wo der Stift war, mit welcher Kraft und wie schnell oder wie?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage, genau. Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ich weiß nur, das wird alles gespeichert, aber das wäre ziemlich viel, oder? Überlege ich mir gerade mit 500 Hertz. Hm. Da kommt ordentlich was zusammen.
Naja, aber das ist ja nur eine Sekunde oder zwei.
Geht schon, ja, genau. Geht eigentlich schon. Ja. Ja, stimmt. Genau, und das wird dann eben tatsächlich eben auch kryptografisch verschlüsselt von diesem Pad dann auf den nächsten PC dann übertragen. Wie es dann aber weitergeht, weiß ich nicht. Mhm. Also weißt du, wie die gerade so Paketzusteller, wie die das dann intern managen? Mhm. Also kümmern die sich wirklich ordentlich drum, dass das ordentlich abgespeichert wird oder so? Ich denke schon.
Ja.
Also ich vermute mal schon, dass die da entsprechend das auch sicher handeln müssen, ja. Und deswegen wundere ich mich umso mehr dann eben über solche Pads, wo dann irgendwie so bröckelige Pixel dann im Prinzip aus deiner Unterschrift entstehen. Also,
diese ranzigen Hermes-Tablets oder so, die einem da unter die Nase halten. Never ever kann das doch eine Hand... Also ich meine, prinzipiell, technisch ist es ja eine handschriftliche Signatur. Ich habe mit meiner Hand geschrieben, oder?
Ja.
Aber ich meine, zum einen signiere ich nicht mit meinem Zeigefinger, ja, und das ist auch, ja, also genau... Mehr als zwei Wellen ist es nicht eigentlich.
Ja, und dann ist halt das Nächste, ne? Also so die, wie soll man sagen, Accessibility. Also zum Beispiel Menschen, die dann eben da eingeschränkt sind an der Hand, die nicht mehr so ein gutes Fühlvermögen haben, ne? Gibt es ja bestimmte Krankheiten, die das dann einschränken und so. Oder wenn du kalte Hände hast und so. Also das ist schon alles ziemlich Käse, finde ich. Also ich habe dann auch geschaut, ja, bis wohin kann ich das dann noch machen? Also eben nur so einen Schnörkel hinsetzen oder so, aber da gibt es wohl keine Einschränkungen. Mm. Und dann im Zweifelsfall, wenn du dann eben nicht mehr in der Lage bist, dann selber so eine Unterschrift zu setzen mit deinem Finger dann, also wenn es den Stift nicht gibt, dann musst du dich irgendwie drum kümmern, dass du halt dann so Zustelloptionen hast, dass dann eben ohne deine Unterschrift möglich ist. Ja.
Also ich meine, ich finde es total spannend, weil ich würde jetzt mutmaßen, dass das nicht einer richtigen auf Papier erbrachten Unterschrift gleichgestellt sein kann. Mhm. Aber es ist halt immer so, wo kein Kläger, da kein Richter, ne? Also im Endeffekt, wenn du DHL verklagst, dann ist die Frage, um wie viel geht es da? Im Zweifelsfall werden die sagen, okay, das Paket war mit 500 Euro versichert, hier sind eine 500 Euro und dann ist die Sache für uns gegessen, ja.
Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das vor Gericht diese ranzigen Pad-Signaturen irgendwas wert sein können.
Das ist ja das Komische, ja. Also vielleicht zählt da noch das Wort des Zustellers, dass er das gesehen hat, dass ich das so unterschrieben habe. Aber ey, wie viele Pakete stellt er zu, bis es zum Gerichtstermin
richtig
kommt?
Richtig. Also ich meine, ich glaube halt nicht, dass so ein Zusteller, der so mega im Stress ist, den ganzen Tag umherfährt, sich noch an eine spezifische Person erinnern kann.
Ja. Und weißt du, was auch lustig ist, was ich mir gedacht habe? Beim Einloggen in Betriebssysteme erkennst du doch, dass inzwischen kannst du so eine PIN eingeben oder den Fingerabdruck hinterlassen oder über Gesichtserkennung oder so. Aber was es nicht gibt, ist, sich über Unterschrift einzuloggen. Habe ich noch nicht gesehen. Genau.
Ja, aber vielleicht auch einfach nur deswegen, weil da die Qualität auch so schäbig wäre. Also das müsstest du ja am Mauspad oder so. Das ist wahrscheinlich, nicht besser als das von Hermes, oder?
Ich weiß nicht, ich kann halt mit der Maus überhaupt nicht malen.
Also, aber mich würde es schon interessieren, wie viel man da extrahieren könnte, wenn man so ein Hightech, so wie du es beschrieben hast, so ein super gutes 500-Hertz-Tablet hätte.
Und dann bräuchtest du halt ähnlich zu Face-ID oder sowas, also zur Gesichtserkennung, einen guten Algorithmus, der dann eben mitlernt, eben deine Veränderungen oder gewisse Toleranzen auch zulassen würde.
Ja.
Also du müsstest im Prinzip die Arbeit von diesen forensischen Gutachtern in Computersoftware implementieren. Hm. Kann man bestimmt machen, aber habe ich noch nicht gesehen. So.
Ja, ist wahrscheinlich alles zu teuer.
Würde mich interessieren, wenn von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sich jemand per Unterschrift in seinen Computer einloggt. Bitte gebt uns Bescheid und auch über sonst alles, was ihr noch hören möchtet und ob euch die Folge gefallen hat oder nicht. Schreibt an mail@cybersecurityentschlüsselt.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne eine Bewertung. Da freuen wir uns immer drüber und nutzt auch gerne unser Subreddit CSE Podcast. Gerne ist dir noch einen schönen Abend.
Dir auch, Reinhold. Ciao.
Mach's gut. Ciao.